Breitband-Topic.
Wenn Apple, wie gerade wieder geschehen, Neues verkündet, einen neuen Knopf zum Beispiel am noch dünneren iPad, dann verfolgen das Millionen Menschen in aller Welt am Stream. Es wird ein bisschen gelästert und dann geht trotzdem wieder das große Kaufen los. Schließlich macht uns Apple ja alles so einfach. Damit wirbt die Firma ja auch, so wie hier zum Beispiel Mr. Hardware, Dan Riccio.
The Mac enables people to do amazing things. And for many people, it's the most important creative tool that they use. And what we really love doing is making it better.
Kaum jemand würde angesichts der materiell gesättigten, gut gebildeten und vernetzten Verbraucher, die Apple und Co. die Bude einrennen, von einer neuen Proletarisierung sprechen. Im Gegenteil, technologische Innovation und Digitalisierung gelten als Grundlage für eine Demokratisierung verschiedenster gesellschaftlicher Bereiche, weil sie Zugang zu Kommunikation und Wissen ermöglichen.
Wenn man sich jedoch die Kriterien der historischen Begriffe Proletariat oder gar Produktionsmittel genauer anschaut, dann lassen sich auf einmal erstaunliche Parallelen erkennen. Der Wiener Kommunikationswissenschaftler und Schriftsteller Günter Hack spricht deshalb von einem neuen Datenproletariat. Wir haben ihn gefragt, was genau er damit meint.
Im Grunde genommen geht es in erster Linie darum, das in eine historische Perspektive zu stellen. Mitte des 19. Jahrhunderts kamen ja erstmals größere Maschinen auf und da gibt es ja auch von Marx dieses berühmte Maschinenfragment, in dem er sehr laut darüber nachgedacht hat, zunächst mal für sich selbst, was bedeutet das eigentlich, wenn die Maschinen die Arbeiter ersetzen, was bedeutet das wirtschaftlich fürs Kapital und was bedeutet das für die Arbeiter selbst. Und das war so der Anfang einer Periode, in der eben der Produktionssektor mit der Automatisierung konfrontiert war. Und nun ist es eben auch der Dienstleistungssektor, also auch, sagen wir mal, die Beamten, Funktionäre und dergleichen.
Das heißt aber auch, dieser bewusste Begriff, also das bewusste Wählen dieses Begriffs Datenproletariat, war auch der Versuch, uns vielleicht alle nochmal wachzurütteln, weil wir vielleicht auch ganz falsche Kämpfe gerade kämpfen?
Ich glaube, dass eben diese Prozesse sehr schwer zu erkennen sind, weil sie nicht gleichzeitig ablaufen wie damals. Also da konnte man schon sagen, gut, ich stelle jetzt hier eine große Maschine hin oder einen mechanischen Webstuhl und der ersetzt mir jetzt mal 30, 40 Arbeiter auf einmal oder ich brauche kein Pferdefuhrwerk mehr, weil ich jetzt eine Lokomotive habe, sondern die Computer sind ja schon überall und die zwacken überall so ein ganz kleines bisschen Freiheit ab, nehmen dir irgendeinen Job ab. Und sie suggerieren einem auch teilweise eben größere Freiheiten. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Mobiltelefon habe, dann bin ich überall erreichbar. Ich kann bestimmte Dienste überall nutzen und das entbettet mich quasi. Also das macht mich mobiler, flexibler, das ist ja auch immer so ein schöner Ausdruck. Aber es setzt mich gleichzeitig in neue Abhängigkeitsverhältnisse. Anbieter, Provider, Google, bestimmte Datensilos und dergleichen. Und diese Re-Embedding-Prozesse, also das heißt, die neu entstehenden Abhängigkeitsverhältnisse, die sind systematisch unterbelichtet. Und man kann da auch nicht mit so trivialer Hau-drauf-Kritik kommen und sagen, das sind jetzt alle böse, sondern die funktionieren ja super. Und wir müssen mal ähnlich wie im Marxismus auch nachschauen, welche neuen Abhängigkeitsverhältnisse entstehen da und wer profitiert davon. Und vielleicht kann man dann auch so ein bisschen gegensteuern.
Wenn ich das jetzt aber richtig verstanden habe, dann beschreiben Sie mit dem Begriff Datenproletariat nicht eine bestimmte Form zu arbeiten, sondern Sie vereinen da unter diesem Begriff Leute, die das Internet nutzen, Leute, die ihre Computer zu Hause nutzen für private Belange, genauso wie Fotografen zum Beispiel, die mit einer bestimmten Software ihre Fotos bearbeiten, die also ganz viel damit zu tun haben. Die packen Sie alle unter diesem Begriff zusammen. Ist das richtig?
Es geht im Grunde genommen darum, wer die Macht über die Produktionsmittel hat. Also wenn ich einen Computer dazu brauche, um meine Arbeit zu erledigen und eine bestimmte Software dazu brauche und diese Software ist so gebaut wie zum Beispiel Photoshop, dass es nur sehr, sehr wenige Alternativen dazu gibt, dann bin ich schon sehr, sehr tief drin im Datenproletariat, würde ich mal sagen. Es geht darum, dass ich quasi digitale Werkzeuge habe und früher gab es eben viele Hersteller von einem Hammer. Und heutzutage gibt es eben nur noch einen Hersteller von einem Hammer und der bestimmt, wie der Hammer aussieht, wie der beschaffen ist, wo er verkauft werden darf und dergleichen.
Was passiert denn mit der Arbeit, wenn es zu einer massiven Ausbreitung des Datenproletariats kommt?
Ich glaube, dass man zuerst auf so ein Gefühl der zunehmenden Machtlosigkeit trifft. Das heißt, man kann eigentlich nicht mehr sagen, wie die Software beschaffen ist, mit der man arbeitet. Man hat immer weniger Einfluss auf die Prozesse, die eigentlich den Arbeitsalltag so ausmachen. Und wenn man darüber die Kontrolle verliert, dann wird man sich erstmal implizit dieser Abhängigkeitsverhältnisse bewusst. Und dann merkt man allmählich, ja, da stimmt was nicht und vielleicht könnte das auch anders aussehen, aber man kommt dann drauf, dass der Hersteller oder der Monopolist oder das Oligopol das vielleicht ja gar nicht so will, dass man da gar keinen Einfluss mehr drauf hat. Also das geht ja auch runter bis in politische Prozesse, dass dann zum Beispiel bestimmte Geheimdienste nicht wollen, dass bestimmte Sicherheitslücken in Betriebssystemen geschlossen werden und das bedroht dann auch die Sicherheit.
Stichwort Politik, auf welcher Seite steht denn da die Politik letztendlich? Ist die auf der Seite von uns, also von uns Bürgern, die vielleicht dem Datenproletariat da anheimfallen? Oder steht sie auf der Seite der großen Monopolisten?
Ich glaube, dass die Netzpolitik oder als was man das auch immer bezeichnen mag, auch nach 20 Jahren immer noch viel zu wenig ins Bewusstsein der Politik, der großen Politik vorgedrungen ist, weil die immer dachten, ja, das ist ja irgendwas Amerikanisches, diese Software. Also die Politik könnte zum Beispiel Geld in die Hand nehmen und an den Universitäten mehr Open-Software-Projekte finanzieren, die sogenannten Commons stärken, die Wikipedia unterstützen, dass dann eben eine Art Raum der Freiheit entsteht, in dem man dann wieder selbstermächtigt handeln kann.
Das wäre dann sozusagen die Revolution des Datenproletariats?
Also eine Revolution, glaube ich, wird es nicht geben, sondern es wird immer Punkte geben, an denen einzelne Leute sagen, bis hierher und nicht weiter. Und wir schreiben jetzt zum Beispiel eine eigene Software. Und ich glaube, dass auch dieser Proletarisierungsprozess, dieser Asynchrone dazu führt, zu dieser Schläfrigkeit in der Gesellschaft. Also man kann heute sagen, gut, ihr werdet alle abgehört, jede eurer Bewegungen wird überwacht, was ja auch durch Snowden jetzt eigentlich als Fakt etabliert ist. Keinen scheint das so richtig zu interessieren. Ja, das passiert eben so, es ist nicht unbedingt gleich sichtbar und es betrifft im Zweifelsfall sowieso immer nur die anderen. Und das ist ja eigentlich auch so ein Kern des Thatcherismus. Ja? Also das ist auch sehr eng damit verbunden mit dieser Entsolidarisierung. Es schiebt sich so eine Software-Schicht zwischen alles.
Das heißt, das ist letztendlich dann so ein Kampf an ganz vielen kleinen Fronten?
Ja, so kann man das sagen. Und ein bisschen Zeit und ein bisschen Geld kann da unglaublich viel bewirken. Weil auch wenn eine Softwarekomponente wie Linux zum Beispiel mal da ist, dann kann man damit sehr, sehr viel machen und auch sehr viel Gutes damit machen. Und es gibt auch Initiativen für freie Hardware beispielsweise oder kleine Computer wie Raspberry Pi, die heute unglaublich billig sind, auf denen Leute sehr, sehr günstig Dinge programmieren können und was lernen können. Das schafft natürlich dann auch wieder Freiräume und damit kann man arbeiten und sich dann wieder so ein bisschen Freiraum verschaffen. Aber am wichtigsten ist eben zu schauen, wenn mir ein Angebot gemacht wird, dass etwas, ein Prozess in meiner Arbeit besonders einfacher und bequemer wird, welchen Preis zahle ich dafür? Und wenn ich mir diese Frage nicht stelle, dann rutsche ich eben sehr, sehr viel schneller in hässliche Abhängigkeiten rein.
Sagt Günther Hack, Kommunikationswissenschaftler und Schriftsteller. Wir sprachen mit ihm über das neue Datenproletariat.